wenn ich mir vorstelle, was ohne Internet, was ohne Zoom, Jitsi, Skype und wie sie alle heißen, gerade los wäre, dann kann ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen. Tja, alle Menschen können gerade über diese Programme, wie ich sie gerade genannt habe, ihrer Arbeit nachgehen oder sehr viele, zumindest auch wir bei Radio Frei, tun das von zu Hause aus. Fast alle tun das von zu Hause aus. Die Technik, sie ermöglicht es also in ganz vielen Berufen gerade, dass es weitergeht durch eben diese neuen Möglichkeiten. Und ich möchte jetzt über ein Thema sprechen, das auch mit Digitalisierung zusammenhängt, nämlich über die Corona-Apps. Die werden ja gerade, oder die wird gerade ganz viel diskutiert, ob es sie geben soll, beziehungsweise wann und wie es sie geben soll, was sie leisten soll und was nicht, was sie können und ja, was sie einfach leisten kann und muss und was sie aber auch nicht darf. Darüber möchte ich jetzt reden mit Dr. Lutz Hasse. Er ist Thüringer Datenschutzbeauftragter und er vertritt die Bürger und Bürgerinnen in Thüringen in dieser Hinsicht gegenüber den Behörden und den Unternehmen. Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Hasse.
Hallo, Herr Straub. Freue mich auf das Gespräch jetzt.
Wie geht es Ihnen gerade in diesen Zeiten?
Wir haben eine Menge zu tun, viele Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, gerade auch zur Corona-App, aber nicht nur. Dann haben wir in Thüringen noch mit den Schulsoftwares zu tun. Also über mangelnde Arbeit kann ich mich hier gerade nicht beklagen. Wir sind auch überwiegend in Telearbeit, haben eine Stammbesetzung, ich bin an Bord. Wir kriegen das im Moment ganz gut hin. Toi, toi, toi.
Wie stehen Sie denn nun zu dieser Corona-App? Was muss die Ihrer Meinung nach leisten können?
Sie haben, Herr Straub, gesprochen vorhin von Corona-Apps. Ich sehe im Moment, wenn wir jetzt vom Robert-Koch-Institut sprechen, auch zwei Apps. Mhm. Einmal die App, die nach den Ostertagen das Licht der Welt erblicken soll, und eine, die schon im Umlauf ist, mit angeblich hohen Nutzerzahlen, die sogenannte Corona-Datenspende-App.
Dann sprechen wir doch über die zuerst, über die Corona-Datenspende-App. Die wurde ja vor 3 Tagen gelauncht. Das ist ja quasi eine App, die anders funktioniert als die, die jetzt quasi auf paneuropäischer Ebene entwickelt wird. Was ist mit dieser App? Was soll die leisten?
Also mit dieser Datenspende-App, die neuerdings im Umlauf ist, soll das ja so funktionieren, dass die Nutzer, die ein Fitness-Tracking-Armband haben oder ein sogenanntes Wearable, das kombiniert ist möglicherweise mit dem Smartphone, die sollen freiwillig ihre Daten dem Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellen. Die werden also dann, wenn man diese App herunterlädt, automatisiert übermittelt. Und das Robert-Koch-Institut lässt die Daten bei einem sogenannten Auftragsdatenverarbeiter dann weiterverarbeiten. Diese Freiwilligkeit, da muss ich ein bisschen was zu sagen jetzt. Das Robert-Koch-Institut sagt selbst, dass es sich hier um personenbezogene Daten handelt. Bei dieser Datenspende-App, das bedeutet die Datenschutzgrundverordnung und das nationale Datenschutzrecht ist anwendbar. Und in diese Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten muss der Nutzer, der das möchte, dass seine Daten jetzt weiter übermittelt werden, einwilligen. Mhm. Diese Einwilligung muss, das sieht die Datenschutzgrundverordnung so vor, informiert erfolgen. Bedeutet, der Einwilligende muss vorher, bevor er einwilligt, umfassend informiert werden. Und ich habe jetzt gerade hier mal an meinem PC geöffnet die Datenschutzhinweise des Robert-Koch-Instituts zu dieser Datenspende-App. Und da sehe ich zum Beispiel folgenden Satz. Also ich bin jetzt Jurist, muss ich jetzt dazu sagen, leider Jurist, und wir Juristen hängen uns ja immer an so Sätzen auf. Mhm. Zum Beispiel steht hier, die App hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf unmittelbar identifizierende Informationen wie Name oder Adresse. Für einen Juristen taucht jetzt die Frage auf, hat die App denn Zugriff auf andere unmittelbar identifizierende Informationen außer Name und Adresse? Und was bedeutet Zugriff auf unmittelbar identifizierende Informationen? Hätte sie denn Zugriff auf nicht unmittelbar identifizierende Informationen? Fragezeichen.
Wie zum Beispiel?
Auf solche Informationen, die, wenn ich noch andere Informationen dazu nehme, mir dann doch ein Bild von dem Nutzer oder mir erstellen, oder dass ich dann doch mithilfe anderer Informationen dann auf unmittelbar identifizierende Informationen stoße. Was ich sagen will, wenn ich drei mittelbare Informationen über eine Person, die jetzt nicht direkt auf die Person schließen lassen, zusammentue, dann kann daraus eine Information werden, die unmittelbar auf die dahinterstehende Person schließen lässt. Also ich höre auch gleich auf, bevor es zu juristisch wird. Dann steht unter Speicherung von personenbezogenen Daten in den Datenschutzhinweisen Folgendes. Automatisch und manuell erfasste Aktivitäten meines Fitnessarmbands, wie beispielsweise. Dieses Wörtchen beispielsweise bedeutet, dass die jetzt anschließende Aufzählung der personenbezogenen Daten, die übermittelt werden sollen, nicht abschließend ist. Wenn die und weil die aber nicht abschließend ist, weiß ich jetzt nicht, welche Daten übermittelt werden sollen von meinem Fitness-Tracker an das Robert-Koch-Institut. Das wiederum wäre dann keine informierte Einwilligung. Bedeutet das, dass alle Daten, die da drin stehen, in meinem Fitness-Tracker übertragen werden? Also wie zum Beispiel auch Name oder Adresse, falls das da gespeichert ist. Und dann sollen die Daten, wird ausgeführt, 10 Jahre gespeichert werden. Das sei erforderlich. Kann ich diese 10-Jahresfrist unterbrechen, indem ich meine Einwilligung widerrufe? Wird dann alles gelöscht? Wie funktioniert das?
Ja.
Also kurzum, ich habe so ein bisschen, mir ist das nicht durchsichtig genug.
Ja,
Ja, fragen Sie.
Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, diese App wurde ja mitentwickelt oder bei der Entwicklung saß auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz mit dabei, am Tisch quasi. Aber diese Datenspende, das ist ja eine sensible Sache, die ist für Sie nicht durchsichtig und da müsste es quasi auch mehr Informationen, was zum Beispiel den Quellcode und die Weiterverarbeitung der Daten geben. Ist das korrekt?
Also das würde jedenfalls nicht schaden. Je mehr Informationen der Bürger und die Bürgerinnen bekommen, wenn sie freiwillig ihre Gesundheitsdaten, wohlgemerkt, wir sprechen hier von sensiblen Gesundheitsdaten. Nicht ich sage, dass sie sensibel sind, sondern die Datenschutzgrundverordnung und das zu Recht. Also wenn man solche Daten wie Herzfrequenz oder andere Daten, ich habe jetzt keinen Fitness-Tracker, ich weiß jetzt nicht genau, was da noch alles gespeichert ist, vielleicht auch GPS-Daten, also Standortdaten und sowas. Wenn ich die preisgeben soll, aber insbesondere eben auch meine Gesundheitsdaten, dann muss ich vorher genau wissen, wer die bekommt und was er damit macht, wie lange er die speichert und was passiert, wenn ich meine Einwilligung dazu widerrufe. Wird denn wirklich alles gelöscht? Und ich bin jetzt für das Robert-Koch-Institut nicht zuständig als Thüringer Datenschutzbeauftragter. Ich habe aber die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde von meinen Bedenken informiert. Und warte mal ab, wie die zuständige Datenschutzbehörde jetzt damit umgeht. Schauen wir mal.
Dann sprechen wir jetzt noch über diese PEP-PT-App. Das ist, wie schon gesagt, ja, eine App, die quasi auf europäischer Ebene entwickelt wird. Das Robert-Koch-Institut ist dabei, im Team quasi mit ganz vielen anderen noch. Das ist eine App, die funktioniert ja anders. Da werden quasi die Handys untereinander tauschen sich quasi, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn Sie und ich uns auf der Straße begegnen würden und aneinander vorbeilaufen würden, würden unsere beiden Handys, wenn wir denn teilnehmen, über Bluetooth quasi austauschen, dass wir uns gesehen haben und ich könnte quasi zu späterem Zeitpunkt, falls einer von uns beiden an Corona erkranken würde, würde ich benachrichtigt werden, dass ich im Kontakt mit jemandem war, der das hat. Das heißt, ich könnte daraus Folgerungen für mich selber und für meinen Quarantänestatus zum Beispiel schließen. Verstehen Sie, dass da ganz viele Leute jetzt aufschreien und quasi um ihre Daten, um ihre sensiblen Daten auch bangen?
Ja, verstehe ich natürlich. Als Datenschützer sind wir auch dafür da, solche Bedenken ernst zu nehmen. Mir stellt sich bei dieser App, die, glaube ich, nach den Ostertagen erscheinen soll, habe ich jedenfalls gehört, auch einige Fragen. Meine erste Frage ist die, sind die Daten wirklich anonymisiert oder anonym, die dort übermittelt werden? Die Verhältnismäßigkeit spielt ja auch noch eine Frage. Ist das Ganze überhaupt geeignet, um die Infektionsketten zu unterbrechen, um die Pandemie einzudämmen? Da gibt es ja inzwischen auch schon kritische Stimmen.
Denken Sie?
Ich bin kein Mediziner. Ich bin nur Jurist und Datenschützer. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich würde mir aber wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger und damit auch ich umfassend aufgeklärt werden, worin der Nutzen dieser App jetzt besteht, ob das wirklich ein Mehrwert hat. Und diese Bluetooth-Technik, die Sie angesprochen haben, ist das wirklich so, dass, wenn ich informiert werde, dass ich Kontakt mit einem Infizierten hatte, das bekomme ich über diesen Infizierten dann weitere Informationen? Fragezeichen. Wenn ja, wäre das ja schon nicht mehr anonym. Speichert mein Handy die Bluetooth-ID, also Identifikationsnummer von dem anderen Bluetooth-Nutzer? Also meine Techniker hätten da jetzt auch eine Menge Fragen dazu, aber die App liegt noch nicht auf dem Tisch. Es kann sein, dass alles gut ist. Es kann aber auch sein, dass wir die ein oder andere kritische Anmerkung dazu haben. Müssen wir leider sehen. Ich muss abwarten. Noch ein bisschen.
Jetzt gibt es ja in der Bundesrepublik eine leise Debatte, die immer mal wieder ein bisschen aufkocht und dann wieder abschwächt, über die Frage, wie das oder über die Feststellung, dass es so scheint, dass immer wieder die Grundfreiheiten und Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ganz leicht über Bord geworfen werden, wenn es um Corona und den Schutz vor diesem Virus geht. Da fordern manche, man solle doch auf jeden Fall mehr darüber nachdenken, was wollen wir von uns preisgeben, was wollen wir von uns zeigen. Andererseits ist dieses Virus ja eine akute Bedrohung. Jetzt werden Sie mir vielleicht den Kopf einreißen, wenn ich das frage, aber wäre es nicht wichtig, dass mehr Leute oder alle Leute diese App benutzen zugunsten quasi eines umfassenden Schutzes vor diesem Virus?
Ja, also im Kern zielt Ihre Frage darauf ab, welches Grundrecht ist denn nun wichtiger, die Gesundheit der Leute, das Leben der Leute oder Datenschutz? Das ist natürlich klar, dass Leben und Gesundheit einen höheren Stellenwert einnehmen als der Schutz der Privatsphäre. Obwohl es auch Meinungen gibt, die sagen, Grundrechte sind untereinander nicht abwägbar. Also jedes Grundrecht hat, anders ausgedrückt, den gleichen Rang. Diese Meinung teile ich nicht. Also Datenschutz ist wichtig, aber nicht wichtiger als das Leben. Und die Gesundheit, okay, aber trotzdem haben wir eine Rechtsordnung. Und im Datenschutzrecht gilt nun mal die Datenschutzgrundverordnung und auch das nationale Datenrecht. Also damit meine ich das Bundesdatenschutzgesetz oder das Thüringer Datenschutzgesetz oder noch andere spezielle Datenschutzrechtsvorschriften. Ich tue mich als Jurist ein bisschen schwer damit, in Corona-Zeiten sich einfach darüber hinwegzusetzen. Ich sehe das eigentlich anders. Gerade in diesen Corona-Zeiten muss sich Recht bewähren. Und wenn es sich nicht bewährt, das ist ja durchaus möglich, dass eine Vorschrift hinderlich ist oder sich als nicht praktikabel erweist, dann muss die abgeschafft werden, aber vom Gesetzgeber und nicht von der Exekutive. Es gibt natürlich Gesetze mit Spielräumen, die kann man auslegen, okay. Wenn es aber möglich ist, zum Beispiel hier die Nutzung einer App rechtskonform zu gestalten, dann plädiere ich stark dafür, das auch zu tun und nicht über das geltende Recht sich hinwegzusetzen. Denn wenn die Corona-Zeiten einmal enden, wir gehen ja davon aus, dass das irgendwann mal der Fall sein wird, und wieder Normalität einkehrt, dann steht ja die Frage im Raum, wer würden diese Notmaßnahmen dann auch wieder alle rückgängig gemacht? Da gehen alle von aus. Wir Datenschützer sind aber immer so ein bisschen schwierig und kritisch und meinen eher, dass man auch in Krisenzeiten das Recht einhalten sollte. Wieso auch nicht? Es geht. Man kann es rechtskonform gestalten. Man kann auch hier eine solche Corona-App auf freiwilliger Basis einsetzen. Aber dazu sollten die Leute eben umfassend informiert werden. Und nichts anderes fordert das Datenschutzrecht. Also die umfassende Information, das sollte wohl möglich sein, damit die Leute hier nicht hinter die Fichte geführt werden.
Das heißt, ich höre hier Ihre Kritik raus. Wir können nur abwarten und uns in 1 bis 2 Wochen spätestens nochmal wiederhören. Meine abschließende Frage an Sie, werden Sie sich die App installieren?
Solange ich nicht weiß, was diese App mit meinen Gesundheitsdaten, wohlgemerkt, oder mit meinen Aufenthaltsdaten macht, solange ich das nicht weiß, werde ich sie mir nicht runterladen. Also ich werde sozusagen auf mein eigenes Untersuchungsergebnis warten. Das setzt natürlich voraus, dass diese App dann auch irgendwann auf dem Markt ist, aber Gut. Das kann ein paar Tage dauern, ehe wir da klarer sehen. Vielleicht werde ich auch den einen oder anderen Anruf tätigen. Vielleicht auch mit Kollegen, Kolleginnen sprechen, wie die das sehen. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann traue ich mir schon zu, sowas zu machen, aber erst dann.
Das heißt, wir warten gespannt auf Ihre Untersuchung und hören uns dann wieder und schauen, was Sie dazu sagen nach den Osterferien.
Okay, ja, verbleiben wir so, machen wir.
Herr Dr. Hasse, dann ganz herzlichen Dank und eine gute Zeit bis dahin.
Ja, schöne Ostertage bis dahin. Ne?
Ihnen auch, danke. Tschüss.
Ja, tschüss.
Und im Interview mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes Dr. Lutz Hasse war